Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 4. Februar 2022 und Andreas schaut mit skeptischem Blick aus dem Fenster, denn wir erleben hier gerade im wahrsten Sinne die Ruhe vor dem Sturm.
Ja, es soll ein bisschen heftig werden mit dem Wetter. Wir merken es im Moment noch relativ entspannt. Wir haben jetzt gerade -2 Grad, das ist wenig. Und jetzt ist so ein Eisregen, das sind so kleine Pellets, die so auf den Boden fallen. Und die frieren dann sofort fest und bilden dann eine ordentliche Eisschicht, zum Beispiel auf den Straßen, aber auch aus den Wegen. Und dann muss auf den Wegen. Und dann muss man sich unter die Schuhe, da zieht man dann so Gummiüberzieher an mit so Metallteilen drunter, so Spikes, und mit denen läuft man dann hier flockig dann ja durch die Eisschichten.
Naja, also ich denke, dass du auf den Bock raufen musst und dass du mit den Ketten die Eisschicht erstmal wieder zerbrechen musst.
Das ist meine Aufgabe nach diesem Podcast, das heißt rauf auf den Traktor, und ich habe auf den Rückrädern, das muss man einfach wissen, sehr starke Ketten drauf, die auch nochmal so Spikes drauf haben. Das interessiert die Männer, das muss ich mir ganz kurz geben. Ich frage jetzt auch nicht, ob ich das darf. Und das sind dann also quasi so daumendicke Spikes, die sich dann in das Eis reinbrechen, und dann kommt man auch anschließend hier unseren Berg hoch mit dem Auto, natürlich mit Allrad und Spikes auf den Rädern. Die Autos haben übrigens auch Spikes hier. Das gibt's ja schon seit den 70er Jahren nicht mehr in Deutschland.
Ho, ho, ho. Also auf jeden Fall, ja, es heißt, dass es heftig wird. Wir kriegen auch Sturm. Und im Moment, und das ist das Spannende, kann man es wirklich sehen, es regt sich draußen so gut wie nichts. Die Natur verharrt und wartet auf das, was jetzt passieren wird. Und was man dann hier macht in Kanada, man sagt alle Termine ab, man plant nichts, sondern man macht den Ofen an, bleibt zu Hause und freut sich, dass man warm und trocken sitzt.
Ja, wir haben ein bisschen Nachbarn hier heute und dann essen wir ein bisschen was hier gemeinsam und trinken ein Gläschen Weinchen und genießen es, wenn dann der Schnee um das Haus herumstöbert, also richtig heftig, was da abläuft. Und das ist eine sehr schöne Sache, besonders wenn der Ofen dann so zart brennt.
Sagte Fatih und war glücklich.
Ja, ich liebe das.
So, Leute, jetzt geht's aber hier mit den Themen los. Wir haben vorhin gestaunt bei einer Meldung, die jetzt über alle Ticker läuft, nämlich NATO-Generalsekretär Stoltenberg wird der NATO abhanden kommen, und das mitten im sogenannten Russland-Ukraine-Konflikt. Ja, es heißt also, er soll neuer Chef der norwegischen Zentralbank werden. Das hat heute Vormittag das Finanzministerium in Norwegen verkündet. Und der Mann ist seit 2014 Generalsekretär der NATO, dieser Militärallianz. Sein Mandat würde eigentlich im September auslaufen. Ja, und jetzt plötzlich, Andreas, soll er so schnell wie möglich zur Zentralbank gehen. Kannst du das einordnen? Also ich meine, es ist ja eigentlich sehr sonderbar, dass jemand, der gerade in einem solch heftigen Weltkonflikt vermitteln soll, beziehungsweise die Position des Westens vertritt, dass der dann plötzlich sagt, so, ich spiele jetzt nicht mehr mit, ich gehe dann mal.
Ja, also richtig einordnen kann ich das natürlich auch nicht, denn man weiß nie, was im Hintergrund abläuft. Und leider ruft mich Herr Stoltenberg nicht an und sagt dann immer, Andreas, du pass mal auf, ich drücke da gerade mal den Knopf, nur dass du schon mal Bescheid weißt für euren Podcast. So weit sind wir leider noch nicht, der Jens und ich. Aber jetzt geht er eben halt raus. Und man muss einfach wissen, dass diese NATO natürlich genau genommen ein US-eigenes Militärbündnis ist. Und das ist zwar nicht offiziell, aber die USA ist nun mal hegemonial, mehr oder weniger mächtig über diese Strukturen. Es nennt sich Militärverbund. Eigentlich ist es eine erweiterte US-Armee. Wissen wir eigentlich alle. Kann nichts Neues sein. Und die USA natürlich jetzt zwei große Fronten hat. Einmal nämlich die Ukraine auf der einen Seite und auf der anderen Seite Taiwan im Pazifik. Und das ist eine Nummer zu groß. Und nun kommt natürlich auch die Verbindung zwischen China und Russland, die immer deutlicher wird, gerade in dem momentanen Ukraine-Konflikt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man dann den Herrn Stoltenberg dann auswechselt und das dann direkt drüber in das Pentagon verlegt, die Führung. Aber wir werden mal sehen, was da passiert, was die USA vorhaben.
Andreas, gleichzeitig ist die Meldung veröffentlicht worden, dass China die russischen Forderungen nach einem Stopp der NATO-Erweiterung unterstützt. Und das ist auch heute veröffentlicht worden, nach einem Treffen zwischen den beiden, also Putin und Xi. Die haben sich heute Morgen getroffen vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Ohne Schnee, nur mit Kunstschnee übrigens, nur by the way, hat der Kreml den Wortlaut veröffentlicht, dieser von beiden Seiten vereinbarten Erklärung. Da wird zum Dialog aufgerufen, um die Spannungen zu verringern, und wörtlich heißt es darin, die Parteien lehnen die weitere Ausdehnung der NATO ab und fordern das nordatlantische Bündnis auf, von ideologischen Ansätzen aus der Zeit des Kalten Krieges Abstand zu nehmen. Außerdem wird der Block aufgefordert, wörtlich die Souveränität, die Sicherheit, die Interessen anderer Länder und die Vielfalt ihrer zivilisatorischen und kulturhistorischen Wege zu respektieren und die friedliche Entwicklung anderer Regierungen objektiv und fair zu behandeln. Zitat Ende. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen? Könnte es sein, dass wenn jetzt ganz offiziell China hinter Russland tritt und sagt, wir stellen uns jetzt gemeinsam hier gegen NATO, gegen dieses westliche Bündnis, was man als Verteidigungsbündnis bezeichnet, dass damit jetzt eine Kursänderung einhergehen könnte und Herr Stoltenberg als sozusagen der in Anführung Verantwortliche dann erstmal weggelobt wird?
Also ich versuche das ja immer im Lichte der Wahrheit zu betrachten. Und dann erkennt man eines, wenn ein Pendel nach links schlägt, muss es irgendwann nach rechts wieder zurückschlagen. Man nennt das nach Abdruschin die sogenannte Wechselwirkung. Und über Jahrzehnte hatten die USA genau diese Funktion, nämlich den anderen zu erklären, wir brauchen Ruhe, wir brauchen Frieden, und in Wirklichkeit hatten sie Expansionsbestrebungen. Das war die Realität. Sie haben gelogen. Und jetzt entsteht natürlich eine umgekehrte Situation, denn wir dürfen uns natürlich eines nicht unklar machen oder unklar halten, dass die Chinesen auch eine Expansionsbestrebung, nämlich dieser Weltmacht, haben, so wie es damals die USA hatten. Und jetzt haben sie sich mit Russland gemein getan, was ein ganz wichtiger Spieler ist. Es ist noch der Iran. Der iranische Präsident ist gerade in Russland gewesen. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Da spielen also auch große Rohstoffreserven noch eine große Rolle für diese neue eurasische Platte, die gerade entsteht, und eine neue Verschiebung der Weltmacht. Ja, und das könnte durchaus schon sein, dass jetzt auch den USA wirklich so ein bisschen die Muffe geht, um es mal ganz deutlich zu sagen, weil sie spüren diese Übermacht und sie haben zwei Fronten, und das soweit sogar links als auch rechts ihres eigenen amerikanischen Kontinentes, nämlich Pazifik und Atlantik auf der anderen Seite, und beides mit sehr großen Entfernungen auch. Das ist militärlogistisch übrigens relativ schwierig. Also muss man ja direkt vor Ort, so wie in Europa, dann die ganzen militärischen Geräte dort erstmal hintransportieren, genauso wie man die Schiffe eben vor Taiwan transportiert. Und wir dürfen nicht vergessen, dass USA den höchsten Militärhaushalt haben, den sie je gehabt hatten. Und das geht ohne die Atomwaffen schon in die Richtung einer Billion. Das sind 1.000 Milliarden Dollar. Das ist der größte Militärhaushalt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und deshalb ist es schon vorstellbar, wenn jetzt Russland und China sagen, okay, wir sind Freunde, wir sitzen jetzt nah beieinander und wir lassen uns einfach nicht mehr von dem Angriffsbündnis NATO an die Seite spielen, auch wenn sie sich Verteidigungsbündnis nennen.
Also könnte man es so verstehen, dass der Osten den Westen jetzt in die Knie zu zwingen beginnt?
Das macht er schon seit letztem Jahr, spätestens als in Genf im Juni 2021 Joe Biden und Wladimir Putin zusammengetroffen sind und dann USA, also Biden, quasi eine Kapitulation unterschrieben hat gegenüber Russland, was Syrien betrifft. Denn über das Thema Syrien hören wir nichts mehr. Und das ist ein ganz wichtiger, zentraler Drehpunkt auch der Transportachsen in den Weltmarktstrukturen.
Es scheint aber tatsächlich auch neben dem Handel um die militärische Bündnistreue zwischen diesen beiden Großmächten zu gehen. Hier schreibt RT Deutsch, Moskau habe ja stets bestritten, dass es irgendwelche aggressiven Absichten habe und hat schriftliche Sicherheitsgarantien gefordert, die die Ausweitung der NATO auf die Ukraine und Georgien einschränken und die beiden Staaten faktisch von der Mitgliedschaft ausschließen. Und in dieser Woche sind der spanischen Zeitung El País Dokumente zugespielt worden, aus denen hervorgeht, dass Washington ein solches Abkommen formell abgelehnt hat, jedoch andere Maßnahmen vorschlug, um die militärische Transparenz zwischen beiden Seiten zu erhöhen. Und Wladimir Putin und auch andere hatten zuvor erklärt, sie könnten nicht näher bezeichnete militärisch-technische Maßnahmen ergreifen, wenn sie dies für notwendig erachten, um die Sicherheit Russlands zu gewährleisten. Jetzt, wenn China sich dahinter stellt, ist das ja eine Frage einer riesig großen Militärpotenz. Und es heißt hier weiter, im Vorfeld der Gespräche zwischen Putin und Xi betonte der außenpolitische Berater des Kremls, Ushakov, dass Russland und China ähnliche und übereinstimmende Positionen zu einem großen Teil der internationalen Probleme hätten. Beide Länder haben in den letzten Monaten die Bedeutung ihrer Beziehungen betont und im Dezember hatte Ushakov gesagt, China unterstütze die Bemühungen Russlands, ein Abkommen mit der NATO zu unterzeichnen. Und Peking hatte sich zuvor verpflichtet, mit Moskau zusammenzuarbeiten, um auch, und da sind wir schon wieder beim nächsten Komplex, Andreas, um Finanzsysteme zu entwickeln, die gegen Sanktionen resistent sind und die Abhängigkeit vom US-Dollar minimieren.
Naja, man kann kurz auf den ersten Part nochmal zurückgehend sagen, die USA sind aufgeflogen, weil China und Russland fahren einen interessanten Weg. Sie argumentieren nicht mehr diplomatisch im Hintergrund, sondern offen über die Medien, sodass die Bürger das alles mitbekommen. Weltweit können die hören, was sagt China, was sagt Russland. Und das gefällt natürlich den Amerikanern überhaupt nicht. Denn die sind gewohnt, auf der Geheimdiplomatie zu arbeiten, also quasi unter Ausschluss demokratischer Prinzipien. Und damit sind sie jetzt aufgeflogen. Und jetzt haben sie ein Riesenproblem, weil jeder merkt, dass die US-amerikanische Politik die Bevölkerung überhaupt nicht einbezieht, sondern ausschließlich ihre eigenen Interessen. Und das sind eben nicht die Interessen der Menschen, die dort leben, sondern vor allem der Oligarchen, die das ganze Ding steuern. Deshalb haben wir ja auch diese Familienstrukturen bei den Präsidenten. Wenn wir uns beispielsweise die Bushs ansehen, da gab es ja vor dem George Bush, gab es ja den Vater damals schon in den 30er Jahren, der auch schon mal, also geboren war, der damals auch schon mal Präsident war. Dann gab es eben halt George, dann gab es George W. Dann sah man so die Clinton, dass die Frau dann wieder mit dabei war, obwohl Bill Clinton vorher da war. Also es ist schon interessant, so wie diese familiären Strukturen dort eigentlich ablaufen. Und das Ganze, das fliegt jetzt mehr oder weniger auf. So, und das mit dem Finanzsystem ist ganz wichtig. Wir dürfen eines nicht vergessen. China und Russland werden ein eigenes Finanzsystem aufbauen, weil die Chinesen und die Russen, vor allem die Chinesen, sind nicht die Schuldner gegenüber USA, sondern die Gläubiger. Das heißt, USA sind verschuldet bei China. China fordert gegenüber USA. Wenn beispielsweise die Chinesen ihre Forderungen glattstellen wollten und würden USA auffordern, sofort ihre gesamten Schulden einzulösen. Das geht über die Dollarreserven, die Chinesen haben, die sie dann mit einem Schlag ausgeben würden, wäre USA innerhalb von einem Tag finanziell im kompletten Staatsbankrott. Das wissen alle. Das heißt, die Macht ist da. China hält die größten Teile der Macht und USA ist komplett dagegen verschuldet. Und das, was sie jetzt machen in ihrer Hybris oder auch in ihrer Hysterie durch noch mehr Schulden, das heißt also, der Bann ist gebrochen, es interessiert keinen mehr, sie wissen, dass sie pleite sind, auf Schuldenbasis noch mehr Waffen zu produzieren und alle glauben irgendwie, dass es bezahlt wird. Und es wird nicht bezahlt, sondern es wird auf Schulden der Bürger aufgebaut und auf Schulden, ja, ich sage mal, zu Lasten der Menschen, die irgendwann in Afrika nichts mehr zu essen haben. Das gehört ja alles zusammen, die Corona-Politik und so weiter. Also das sind die Zusammenhänge, die jetzt alle langsam auffliegen. Und das macht auch Spaß, weil wir dadurch natürlich ein bisschen Klarheit reinbekommen. Also das ist wie die Klärung einer Brühe, wie ich immer sage. Wenn man eine Brühe klärt, wird die aufgestellt auf den Ofen und dann klärt sie sich von unten nach oben. Und der Abschaum, das heißt die ganzen Brocken und der ganze Dreck, der vorher drin war, schwimmt oben an der Oberfläche. Und das finden wir dann in den politischen Spitzenpositionen wieder.
Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, und Gabor Steingart schreibt in einem Gastkommentar für den Fokus, aus Rivalen sind strategische Partner geworden. Also hiermit zitiert er den Historiker Dr. Sören Urbanski. Und da heißt es weiter, der Westen war der Kuppler für Russland und China. Jede westliche Strafexpedition, jede Sanktion, ob gegen den Iran, China, Syrien oder Russland, hat die beiden, also China und Russland, einander näher gebracht. Und da wird ein Fazit gezogen, jede seriöse Realpolitik beginnt damit, die Welt so zu sehen, wie sie ist, dialektisch. Der Feind des einen wird schnell zum Freund des anderen. Und das heißt, hier wird nochmal vertieft, alle Rufe nach Härte, nach Vergeltung, nach Krieg sind daher mit Vorsicht zu genießen, auch wenn viele Senatoren und Kongressabgeordnete der USA sich derzeit in der Pose des Feldherrn gefallen. Das erste Opfer ist in solchen außenpolitischen Gewitterlagen immer die Nachdenklichkeit. Womöglich werden die Feinde Amerikas durch eine Politik der Vergeltung nicht bekämpft, sondern gemästet. Oder um es mit dem französischen Aufklärer Nicolas Chamfort zu sagen, die Dummheit ist die sonderbarste aller Krankheiten. Der Krankheit leidet niemals unter ihr.
Ja, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen ein intellektueller Versuch, dem Ganzen so eine bestimmte Farbe zu reinzubringen, als handelt es sich um eine kritische Darstellung. Also das ist die Situation, dass ja die Feinde der USA ja dargestellt werden, so ein bisschen als wären dies die Aggressoren gegen USA. Die USA hat sich verfeindet mit allen, weil die USA kennen keine Freunde, die kennen keine Freunde, sondern die USA kennen Nützlinge. Und wenn einer nicht mehr mitspielt als Nützling oder als Freund, dann ist es eben halt kritisch. Und was hier Gabor Steingart macht, ist eine Mainstream-Sichtweise, so ein bisschen verpackt mit alternativen Strukturen, aber nicht wirklich etwas Neues. Die Sachen liegen ja klar auf den Tisch.
Gabor Steingart, der hat ja auch seinen Podcast in Berlin, Andreas, der muss ja vorsichtig sein. Er möchte bestimmt noch eine Weile im Mainstream mitmachen. Er hat ja auch da so ein Hausboot, wo er Journalisten zu irgendwelchen Interviews einlädt. Und da kann man sich immer nur bis zu einem gewissen Stück herauswagen.
Ja, das ist auch in Ordnung. Es ist ein Geschäftsmodell, das ist völlig normal. Und wenn man als Mainstreamer heute noch wirklich mitspielen will, dann gibt man sich natürlich auch gerne den alternativen Anspruch und dann wird das Ganze noch garniert mit ein paar Zitaten von irgendwelchen weisen Menschen, um dem Ganzen noch mehr Gehalt zu vermuten. Also mehr ist da eigentlich nicht. Aber unterm Strich gesehen sind die Sachen relativ klar. Es gibt eine Jahrzehnte, wahrscheinlich sogar jahrhundertelange Bestrebung der Kolonialisierung einer westlich orientierten Welt, die sich immer mehr ausgebaut hat und hat die freien Strukturen immer mehr eingeschränkt. Und die sagen jetzt Stopp. Und die werden jetzt mehr oder weniger hier als Feinde bezeichnet. Und das ist natürlich aus meiner Sicht eine sehr verkürzte Darstellung.
Ja, danke für diese Ausführung. Wo wir gerade hier auch bei Militärthemen sind, Andreas, Generalmajor Carsten Breuer, der ist ja nun eingesetzt hier, also der ist der oberste Boss von der Bundeswehr, die hier auch helfen soll, der Politik dann, wenn es Unruhen gibt oder wenn Impfstoffe verteilt werden sollen oder Lebensmittel verteilt werden sollten bei etwaigen Brüchen von Lieferketten. Aber Herr Breuer ist abgetaucht. Der ist seit 10 Tagen ohne eine Erklärung nicht mehr in der Öffentlichkeit. Er hat alle Termine abgesagt und hat sich krank gemeldet. Hat er sich krank gemeldet? Also auch das ist nicht ganz herauszufinden. Weißt du, wo der ist?
Nein, also wo er ist, weiß ich mit Sicherheit nicht. Ich weiß nur eines, durch die Kontakte, die wir haben in diese Ebenen der Politik in Berlin, dass die Nerven bei den freidenkenden, logisch strukturierten und aufgebauten Experten, die Nerven wirklich blank liegen. Die einzigen, die das nicht wirklich merken, das sind diejenigen, die dogmatisch zu stark geprägt sind und auch vielleicht nicht mehr über die Ethik und Moral verfügen, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Aber die anderen, die dort ausführen müssen in den Expertengremien, die nehmen natürlich sehr wohl wahr, wie die Menschen immer mehr wach werden und sich gegen die Politik stellen. Die meisten laufen eigentlich nur noch mit, weil sie vielleicht sich zu schwach fühlen, etwas dagegen zu tun und glauben, man kann gegen die da oben nichts tun. Aber die Gruppe derjenigen, die sagen, stopp, ich lasse das nicht mit mir machen, wird immer größer. Dass die politische Gruppierung, die man dann vor das Mikrofon zerrt, nicht erkennt, ist völlig klar. Aber solche Leute, die umsetzen müssen, wie zum Beispiel ein General Breuer, und dazu gehören natürlich auch andere Experten vom IFO-Institut und so weiter, die von EY, das sind, oder Accenture, das sind diese privaten Organisationen, die von den Staaten, also von Deutschland zum Beispiel, von den Regierungen beauftragt werden, durch zusätzliche Steuergelder übrigens finanziert, dass die dann eben halt diese ganzen politische Agenda umsetzen sollen. Also ich sag mal die Pharmastrukturen und die Pharmainteressen zum Beispiel. In diesem Fall sehen wir das ja sehr deutlich. Ja, und ich denke mal, solche Leute könnten dann vielleicht sogar mal abtauchen. Aber das ist jetzt eine ganz vage Vermutung, dass sie sagen, jetzt wird's langsam eng.
Er müsste ja eigentlich auch vorher gewusst haben, worauf er sich einlässt, wenn er in einen solchen Job sich hieven lässt. Aber also, es ist durchaus vorstellbar, dass man da dann doch an irgendeiner Stelle sagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Naja, wir werden sehen. Wir bleiben an der Sache dran und versuchen, euch auf dem Laufenden zu halten. Ja, und nun schauen wir mal rüber in die USA, denn dort ist auch etwas wirklich Weltbewegendes passiert. Geleakte Militärdokumente sind veröffentlicht worden. Und durch diese wird belegt, dass die mRNA-Injektionen, sprich die Corona-Impfung, wie man so weithin sagt, immense gesundheitliche Schäden mit sich bringt. Und das ist ein Video, das ist veröffentlicht worden in den letzten Tagen in den USA, der Militär-Whistleblower-Gruppe Terminal CWO, so heißen die. Und hier wird eine Explosion an Krankheitssymptomen dokumentiert im Zusammenhang mit der massenweisen Verabreichung der sogenannten Corona-Impfstoffe. Diese Gruppe belegt ihre Behauptungen anhand von geleakten Daten aus der DMED-Datenbank, das ist die Defense Medical Epidemiology Database des US-Militärs. Also es ist eine ziemlich heikle Angelegenheit. Wir haben mit der US-Redaktion dann hin und her telefoniert und haben gesagt, ja, aber wo gibt's denn noch weitere Erkenntnisse darüber, wie ernst diese Dokumente und auch die Enthüller genommen werden? Und wohl sehr ernst, denn diese Datenbank wurde ebenfalls in einer öffentlich geleiteten Diskussion von US-Senator Ron Johnson veröffentlicht bzw. thematisiert, und zwar in Zusammenhang mit hochrangigen Medizinern am 25. Januar in Washington DC. Und da gibt es auch einen amerikanischen Anwalt, Thomas Renz heißt er, und er sagte, die Authentizität der Daten wird von drei namentlich genannten Whistleblowern unter Eid bestätigt. Und er hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Informationen bei Gericht einzureichen. Bevor wir mal auf die Inhalte kommen, was in den Dokumenten steht, Andreas, das ist ja eine ziemliche Sprengbombe. Wie ordnest du das ein?
Ja, das ist wohl die größte Bombe, die bisher überhaupt geplatzt ist in der gesamten sogenannten Corona-Politik, die ja angeblich den Menschen dienen soll. Denn hier handelt es sich ja auch um einen Anschlag gegen die Armee. Hier handelt es sich um einen Anschlag gegen die Soldaten, die man mit einer Pflichtimpfung offenbar in schwerste Schäden reinmanövriert hat. Und man muss sich einfach mal fragen, was steht da wirklich hinter? Und wenn dieses ganze Ding jetzt weiter auffliegt, gleichzeitig sehen wir diesen Skandal um Herrn Fauci, der ja nun auch in offenbar zumindest unterstellter krimineller Absicht, das muss man einfach mal so sehen, mit gefälschten Zahlen und Daten gearbeitet hat und da anderem sogar investiert haben soll in dieses berühmte Wuhan-Labor, wo das Virus entwickelt wurde. Das sind ja doch gewaltige Dinge. Man spricht ja schon von zu fordernden Haftstrafen ihnen gegenüber. Herr Drosten mittlerweile kommt ja mittlerweile auch in dieses Licht rein, wo man sich die Frage stellt nach dem Motto, okay, wie sieht das da eigentlich mit einer Inhaftierung von Herrn Drosten aus, wenn diese Dinge sich bewahrheiten, die da momentan diskutiert werden. Auch da sieht man ja so affekthandelnde, mehr oder weniger Abwehrreaktionen von Herrn Drosten, die nicht mehr souverän wirken, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich vermute, durch diese Bombe werden noch mehr Leute auch aus den führenden Positionen abzuspringen versuchen, um einem ordentlichen Gerichtsprozess zu entgehen. Und ich kann nur hoffen und ich gehe auch davon aus, dass eine ordentliche Gerichtsbarkeit sich wieder aufbaut und weltweit bis hin vergleichbar zu Nürnberger Prozessen die Verantwortlichen dann wieder zur Rede gestellt werden müssen. Und wir sind da auf einem guten Weg.
Wir kommen nachher nochmal zu der Causa Drosten. Da geht es dann um die Information, ob die Mikrobe in Wuhan künstlich erzeugt wurde. Da kocht ja gerade ein anderer Skandal hoch. Aber ich möchte jetzt mal auf die Einzelheiten dieses Berichtes gehen. Und wer das liest, fällt eigentlich in Ohnmacht und steht auch nicht mehr auf und sagt, das kann doch nicht wahr sein, wenn das jetzt hier veröffentlicht wird. Aber die Mainstream-Medien bringen es nicht, dann scheint ja eine Art Vorsatz dahinter zu stecken. Also, Terminal CWO berichtet, zwischen Januar und November 2021, letztes Jahr also, verglichen mit dem Jahresmittel von 2016 bis 2020, gibt es seit dieser Impfung also weitaus mehr Herzinfarkte, und zwar plus 269%, die Fälle akuter Perikarditis plus 175%, die Fälle akuter Myokarditis plus 285%, Lungenembolien plus 467%, Blutgerinnsel, wir hören oft die Hirnthrombosen, plus 1175%. HIV-Infektionen sind explodiert um 590%. Berichte über Brustschmerzen über 1529%. Fast 1000% mehr Fälle von Atemnot. Dann gibt es noch weiter hier Menstruationsbeschwerden, Krebs und so weiter. Alles im über 300% Bereich. Und die Autoren dieses Berichtes erheben schwere Vorwürfe gegen das Verteidigungsministerium in den USA, im Besonderen gegen US-Verteidigungsminister Lloyd Austin aus dem Kabinett Joe Biden. Denn man sagt, weil ja auch eine Impfpflicht für die Soldaten verhängt wurde, seien die Soldaten zu medizinischen Versuchen missbraucht worden.
Ja, natürlich. Das waren die ersten medizinischen Versuchskaninchen, die man genutzt hat. Man muss natürlich wissen, was das auch bedeutet aus militärischer Sicht. Denn die Generäle, die verfügen über einen gesunden Patriotismus, egal was man davon hält. Und wenn man dann sieht, dass die eigene Armee eingedampft wird und reihenweise zusammenbricht mit einer Perikarditis, das klingt so locker, das ist der Herzbeutel. Und wenn der entzündet, dann ist die Gefahr des Todes extrem nah. Und man sieht natürlich auch die Verbindung Impfung oder vielmehr die Spritzen, die man gegeben hat. Das ist ja das Versuchsmodell. mRNA ist nun einmal ein genetischer Eingriff. Das kann man reden, wie man will. Und keine Standardimpfung. Und ich wundere mich immer darüber, wenn ich in irgendwelchen Interviews sehe oder in Diskussionen in verschiedenen Bereichen, dass es dann heißt, ja, wieso, früher hat man sich doch auch impfen lassen. Impfen ist etwas anderes als mRNA. Das ist eine Genbehandlung. Und dieser Menschenversuch ist ja nun schon längst ausgeweitet worden von den Soldaten auf die Normalallgemeinbürger. Und wenn man dann sagt, es sind ja nur ganz, ganz minimalste Nebenwirkungen, die auftauchen, das wird so gebetsmühlenartig immer wieder behauptet, in Anbetracht der Millionen und Abermillionen Impfungen, die gemacht wurden, also diese Spritzen, die verteilt wurden, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Denn die eventuellen eigentlichen Nebenwirkungen können wir noch gar nicht messen, weil die können sich über 20 Jahre einstellen, denn so lange dauert es, bis ein eigentlicher Impfstoff normalerweise zugelassen wird. Und wenn man sich da mit diesem Zulassungsverfahren auseinandersetzt, auch wie das gelaufen ist, welche Zeitpunkte wo, wie wieder was zurückgenommen wurde, dann sehen wir, es handelt sich um eine Agenda. Und wenn man eine Agenda strategisch umsetzt, militärisch motiviert gewissermaßen gegen die Menschen, dann werden auch Fehler gemacht. Und diese Fehler sind gemacht worden und diese Fehler sind mittlerweile aufgedeckt und wir sehen, dass diese Dinge nicht mit rechten Dingen zugegangen sind. Mittlerweile ist es im Vorteil, wenn man wirklich ein bisschen mitdenkt und auch zuhören kann.
Ja, und ich möchte mal ganz kurz hier in eine Liste hineingehen, die Wochenblick.at zusammengestellt hat. Wir berichten ja immer wieder vereinzelt über solche Vorkommnisse, wie plötzlich Fußballspieler auf dem Feld sich an die Brust fassen, zusammenbrechen, zum Teil mit Todesfolge, zum Teil mit schweren Einbußen gesundheitlichen. Aber nicht nur Fußballspieler, sondern Basketballspieler. Und Wochenblick.at hat diese Liste hier erstellt und schreiben hier auch, Reanimationen am Spielfeldrand sind mittlerweile leider keine Seltenheit mehr und nur allzu oft stehen die jungen Sportler trotzdem nicht mehr auf, sie sind tot. Nachfolgend sind 70 neue solcher Fälle von Mitte bis Ende Januar 2022 dokumentiert. Wir reden gerade von 2 Wochen. Über 70. Die meisten dieser tragischen Vorfälle werden in der Mainstream-Presse verschwiegen. Und ich lese jetzt nur mal relativ schnell da rein, dass ihr eine Ahnung bekommt von dem, was auf der Welt los ist. Also Skisport, Madonna di Campiglio, Italien, Luciano Piona bricht auf der Skipiste plötzlich mit medizinischem Notfall zusammen und stirbt im Krankenhaus. 8.1.22. 11.1.22. Basketballabteilungsleiter Thomas Big T Lippe des TUS-Kreis Karten mit nur 47 Jahren völlig überraschend in der Nacht auf den 6. Januar verstorben. Fußball, der 61-fache malaysische Fußballnationalspieler Serbeget, Shebby genannt, stirbt 5 Tage nach seiner Boosterimpfung beim Fahrradfahren am 12.01. an einem Herzinfarkt. Eishockey. Bei einem Eishockey-Match in Ann Arbor, Michigan im Dezember 2021 kollabierte der Spieler Greg Kowalewski mit Herzstillstand. Ein befreundeter Arzt konnte ihn durch Herzmassage und mittels eines Defibrillators wiederbeleben. Eishockey, der ehemalige Bundesliga-Torhüter und deutsche Meister Joachim Bibi Appel am 14.01. unerwartet und viel zu früh mit 54 Jahren verstorben. Fußball, der Brasilianer Jadé Cesário de Oliveira erleidet mit nur 21 Jahren während einer Fußballpartie mit Freunden einen Herzstillstand und kann nicht wiederbelebt werden. Nach Auskunft von Freunden hatte Jadé, der verheiratet war, keine Vorerkrankungen. Und so weiter und so weiter. Andreas, jetzt haben wir gerade gesprochen über diesen geleakten Bericht des US-Verteidigungsministeriums, wo die Dinge klar sind, wo alleine 3 Leute namentlich bekannt sind, unter Eid aussagen. Es heißt in den Berichten, dass zahlreiche weitere Mitarbeiter hinter diesen Aussagen stehen. Die 3 treten nur nach vorne in die erste Reihe. Ich meine, entschuldige bitte, aber auf was kommt man da, als zu sagen, da muss ein Vorsatz dahinter stecken.
Ja, natürlich. Und dieser Vorsatz, der wird deutlich. Und man darf das dabei nicht unterschätzen. Diese Militärangehörigen stehen unter Waffen. Und die Politiker stehen nicht unter Waffen, abgesehen von ihren paar Bodyguards, die sie haben. Und wenn die Armee und in diesen Kreisen werden diese Informationen wie ein Lauffeuer durchgehen, bis zum kleinsten Soldaten nach unten, und dann werden Rückfragen entstehen. Und wenn sich aus dieser Struktur eine hochbrisante Situation entwickelt, nämlich dass die Armee sagt, wir gehorchen nicht mehr den sogenannten Machtgebern, sondern wir haben die Aufgabe, nämlich unser Vaterland zu verteidigen im Rahmen unseres gesunden Patriotismus, dann können die Politiker Amok laufen, es spielt keine Rolle mehr. Wenn sie die Armee verlieren, haben sie verloren. Und wenn die Sicherheitsleute, die die Politiker sichern, das gilt übrigens auch für Deutschland, die Bodyguards, die Leibwächter und so weiter, wenn die sich umdrehen und die Waffe gegen den Politiker wenden und ihn festnehmen, dann ist die Chance vorbei. Und wir stehen jetzt an einem ganz sensiblen Punkt, wo ich glaube, dass irgendwann die ersten Politiker eventuell sogar von ihren eigenen Sicherheitsleuten in Gewahrsam genommen werden. Und ich meine, es gibt ja Stammheim und so weiter, da ist ja viel Platz noch, das kennen wir noch aus den 70er Jahren. Da kann man die dann auch sicher unterbringen, damit sie auf keinen Fall Schaden erleiden, die Politiker, sondern dann einem ordentlichen Gericht vorgeführt werden. Ich bin ja derjenige, der also ganz klar gegen Todesstrafe, ganz klar gegen Gewalt, ganz klar gegen Rachegelüste ist, aber ich bin für einen gesunden Rechtsstaat und der könnte hier durch diesen Vorgang wieder aktiv werden.
Was du damit genau meinst, weiß ich jetzt nicht.
Naja, in dem Moment, der Rechtsstaat steht ja jetzt komplett unter der Kontrolle der Politiker. Wenn aber die Armee beispielsweise sich gegen die Politiker stellt, dann wird das natürlich für den Rechtsstaat auch ein Aufatmen sein und die Judikative wird nämlich, wir dürfen nicht vergessen, wenn einer Jura studiert hat, dann hat er sich mal irgendwann für Gerechtigkeit eingesetzt. Auch wenn er im ersten Semester von seinem Professor lernt, der Jurastudent, ich weiß, wie sich das anfühlt, da kommt der Professor und sagt, Gerechtigkeit gibt es im Himmel. So heißt es, auf der Erde haben wir das Recht. Und das heißt also, zwischen Recht und Gerechtigkeit ist ein Unterschied. Aber das Gerechtigkeitsempfinden von Juristen ist bei vielen dieser Berufsgruppe ausgeprägt. Übrigens auch bei vielen Politikern. Wir dürfen nicht immer alle Politiker über einen Kamm scheren. Ich neige auch oft dazu und bitte um Verzeihung, weil ich weiß einfach, dass es viele gibt, die es auch wirklich anders meinen und versuchen, über diese Strukturen wieder Gerechtigkeit reinzubekommen. Wenn die Armee aber als Machtinhaber unter Waffen, das ist das Problem, wenn die sagen, wir setzen uns jetzt für das Recht und für einen Rechtsstaat ein, dann haben die Politiker ausgespielt und das ist das, was ich meine, dass hier eine große Chance besteht.
Ja, und es ist offenbar heute die Sendung der Enthüllungen, denn wir kommen zu einer weiteren Meldung aus den USA. Ron Johnson, Senator des US-Bundesstaats Wisconsin, hatte eine Runde einberufen von renommierten Ärzten, Fachleuten rund um das Thema Mikrobe. Und hier geht es darum, dass Manipulation und Gehirnwäsche den Politikern der Regierung vorgeworfen werden und die Politik eben auch andere Behandlungsmethoden verhindern würde und immer nur und in allen Fällen sagt, impfen, boostern, impfen, boostern. Und Ron Johnson hat also zum Beispiel eingeladen Dr. Pierre Corey, der beschuldigt die Regierung, alternative Medikamente bewusst zu unterdrücken. Da geht es auch um Ivermectin. Und er sagt, die Pandemie wurde bereits in zahlreichen Regionen der Welt bereits beendet mit Ivermectin. Ich weiß es nicht mehr. Es ist so viel Kauderwelsch, Englisch, Deutsch, ich habe es vergessen. Und in den USA wird es jedoch weiter als Mittel gegen Pferdeentwurmung gebraucht und damit in Verruf gebracht, sagt Dr. Corey. Er sagt, wir haben Apotheker, die sich weigern, eine der sichersten und kostengünstigsten Medikamente zu verkaufen, weil sie manipuliert und einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Und auch ein anderer Arzt sagt, die Ungeimpften, das wird ja immer behauptet sein, ein Treiber der Pandemie, hierbei handele es sich um eine medizinische Lüge. Wörtlich, die Geimpften tragen große Virusmengen in ihrer Nase, ihren Tränen, ihrem Mund, weil der Impfstoff das Virus nicht an der Stelle des Körpers neutralisiert, an der es eindringt. Aus diesem Grund seien sämtliche Corona-Mandate nicht haltbar.
Ja, und das ist wieder ein typischer Beweis oder eine typische Richtung, die jetzt eingeschlagen wurde, nämlich die Wahrheit kommt nach oben. Wir merken, wie die Brühe sich von unten nach oben langsam klärt. Und ich glaube, viele wollen jetzt versuchen, irgendwo in diese klare, in den klaren Untergrund jetzt runterzukommen, die aber schon zu hoch mit den anderen Partikeln des Abschaums nach oben gedrückt werden und da auch gar nicht mehr rauskommen und mittlerweile verklebt sind in dieser oberen Gruppe. Und hier, also es sind beeindruckende Aussagen, die hier letztendlich stattfinden. Auch die Logik, was die Übertragung anbelangt von geimpft oder nicht geimpft. Also ich glaube, das Thema ist jetzt nicht mehr zu deckeln und der Deckel fliegt jetzt weg.
Ja, spannend. Also ich will noch zwei Themen hier nennen aus dieser Runde. Die wird ja auch öffentlich ausgetragen. Und man sieht ja auch, dass immer mehr Leute aufwachen, die vielleicht selber auch Probleme mit diesem Spritzstoff haben und sich nicht mehr bewegen können und feststellen, das hilft mir nicht nur nicht, sondern es schadet mir, und gleichzeitig sich gerade vielleicht wieder ein bisschen erholt haben und zum Boostern aufgerufen werden und dann irgendwann sagen, jetzt reicht's aber mal. Ja, und hier sagt ein Dr. Aaron Cariati, dass im Gegensatz zu den Geimpften von den Genesenen keine Ansteckungsgefahr ausgehe. Es sei kein einziger Fall belegt, in dem ein Genesener sich neu infiziert und das Virus auf andere Menschen übertragen hätte. Also er spricht hier von der gesunden und von den Naturgesetzen gegebenen Herdenimmunität, wie bei jeder Erkältung. Und meine Mutter hätte gesagt, bei jedem Schnuppen. Und die Ärztin Christina Parks erhob ebenfalls schwere Anschuldigungen. Sie sagte, Pharmafirmen trieben Kinderimpfungen nur aus rechtlichen Gründen voran. Laut ihrer Aussage würden diese von einer Haftung für Schäden befreit, sobald die Injektionen im Impfplan für Kinder stünden. Und unter dem Hinweis auf explodierende Zahlen von Herzmuskelentzündung und so weiter, haben wir gerade drüber gesprochen, auch unter Hinweis auf die auf dem Spielfeld kollabierenden Athleten in Europa, betonte Dr. Peter McCullough, unter keinen Umständen sollte ein junger Mensch jemals einen dieser Impfstoffe erhalten. Und ich habe mich neulich mit jemandem aus Deutschland unterhalten. Das war ein jüngerer Mann, der arbeitet auch ganz politisch korrekt, auch bei irgendwelchen Einrichtungen, die zum Thema Impfen und so weiter beitragen. Und eine der diensthabenden Ärztinnen hatte ihn zur Seite genommen und ihm gesagt, bitte lassen Sie sich nicht impfen und nicht boostern. Aber der war schon geimpft. Aber sie riet von den Boostern ab und sagte, lassen Sie sich nicht boostern, denn die jungen Männer haben große Probleme mit der Gesundheit, was den Booster angeht, und hat ebenfalls auf diese ganzen Vorfälle hingewiesen. Und man muss dazu sagen, das ist also eine im Mainstream arbeitende Ärztin, die übrigens auch in den Medien bekannt ist, die dann unter vorgehaltener Hand oder hinter vorgehaltener Hand so etwas äußert.
Naja, wenn ich alleine sehe, was ich auf meinen E-Mail-Account bekomme von Ärzten, von Wissenschaftlern, von Virologen, Epidemiologen und so weiter, dass sie nicht nur ansatzweise da nicht zufrieden sind, sondern offen davon sprechen, dass es sich um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen die Menschen selbst handelt. Und ich natürlich vorsichtig bin und kann diese Quellen nur schützen, weil die sind in hohen Positionen in medizinischen Fakultäten, in irgendwelchen Universitätskliniken weltweit. Und es sind Österreicher, es sind Schweizer, die absolut nicht hinter dem stehen, was dort läuft. Sie natürlich auch Angst haben, ihren Job zu verlieren. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch nicht böse darum an dieser Stelle, weil jeder kann ja noch sagen, er will es nicht. Und wir haben ja jetzt eine Situation erreicht, die ganz anders ist, als es zum Beispiel in anderen totalitären Systemen der Vergangenheit war. Wir haben heute eine Informationsvielfalt, die kann jeder haben. Und das ist genau das Problem, was den Systemen auf die Füße fällt. Man Man wollte diese großen Informationsquellen wie Internet nutzen für die totale Massenmanipulation. Aber die Massenmanipulation ist heute noch genauso wie vor 100 Jahren beispielsweise. Da hat sich gar nichts geändert. Aber die Kritiker haben heute andere Informationsmöglichkeiten, sich mit Informationen zu versorgen. Auch Kurioses, auch Falsches, Fake News von den Alternativen, Fake News aber auch von ZDF und ARD, Spiegel und wie sie alle heißen, auch dort werden Fake News regelmäßig verbreitet. Das heißt also, die Menschen müssen die Möglichkeit haben, selbst zu denken und ihren eigenen Weg zu finden, weshalb wir auch immer wieder die verschiedenen Sichtweisen und Perspektiven hier abbilden, um zu zeigen, okay, guckt euch das an, das ist der bunte Strauß und versucht selbst euch durchzuwühlen, was ist die Wahrheit. Das kann nur jeder für sich selbst entscheiden, während sich die großen Mainstream-Medien auf die Fahne geschrieben haben, das betreute Denken zu forcieren. Das heißt, als Oberlehrer aufzutreten und wie das auch Professor Norbert Bolz wieder neulich gesagt hatte, in der Kolumne, die er ja jeden Samstag, das ist wichtig, jeden Samstag gibt es eine Kolumne von Professor Norbert Bolz hier auf dem Telegram-Kanal und er hat das letzte Mal darüber gesprochen, hochintelligent über die Probleme, dass Politiker der Meinung sind, dass sie lügen dürfen, wenn es der Allgemeinheit dient. Das heißt, sie stellen sich über die Menschen und vertreten die Menschen nicht mehr. Denn die parlamentarische Parteiendemokratie sagt ja, sie sollen uns vertreten. Nein, nein, sie vertreten uns nicht, sondern sie übernehmen mehr oder weniger eine Vormundschaft und sagen, wir sagen, was wichtig ist. Und wenn da Dinge sind, die euch beunruhigen könnten, dann dürft ihr nicht selbst entscheiden, wie ihr darauf reagiert, sondern wir enthalten euch dieser Information einfach vor. Und ihr dürft sie gar nicht erfahren. Und wir lügen gegebenenfalls. Es dient ja euch, weil ihr seid ja doof. Ihr könnt es ja alle nicht. Und diese Arroganz, die von den großen Regierungen und von den Medienstrukturen hier runtergefahren werden, das verstehen immer mehr Menschen und sie sagen Stopp.
Ja, es ist ja auch das, was wir immer wieder hier diskutieren. Wenn wir Erkenntnisse, Informationen haben, wie weit gehen wir mit der Veröffentlichung? Und es ist oft bei uns eine längere Diskussion darüber, was können wir euch auch zumuten. Und letztendlich fällt die Entscheidung immer für die Wahrheit, für die Information an euch, nicht um Angst zu verbreiten, denn das machen andere Leute wie die Medien und die Politiker sogar mit Papieren, die genau diese Anleitung eben auch geben. Wie schildere ich einen Worst Case? Wie qualvoll erstickt man, wenn man sich nicht geschützt hat und so weiter? Das kommt von der Seite, sondern wir versuchen, euch in die Kenntnis zu bringen, damit ihr vorsorgen, euch vorbereiten könnt. Materiell natürlich wie geistig.
Naja, ich lerne ja jeden Tag hier von dir und da bin ich wirklich dankbar für, wie ein journalistischer, ordentlicher Standard auszusehen hat. Und wenn wir hier überlegen, was veröffentlichen wir und was nicht, dann geht es vor allem auch darum, dass es grausame Beschreibungen gibt, wo wir uns dann natürlich auch 300%ig sicher sein müssen und die Dinge immer wieder überprüfen. Wir kriegen ja bestimmte Informationen rein von externen Quellen, wo auch immer, ob das Al Jazeera ist oder ob das aus Russland kommt oder aus unserer Redaktion in den USA. Und dann haben wir ja erst einmal eine Sammelflut an Informationen. Und jetzt geht's darum, zu überprüfen, wie sauber sind diese Informationen, besonders wenn es externe sind. Und wenn ich dann sehe, dass ja auch viele Kollegen sowohl von Mainstream als auch von der alternativen Presse teilweise innerhalb von Minuten diese Meldung einfach einstellen, während wir hier sagen, wir machen jetzt erstmal eine Prüfung und dann kann es dauern 2 Stunden, 5 Stunden oder auch 2 Tage, bevor wir es nicht geprüft haben, stellen wir es nicht ein und dann gibt es die Informanten, die uns dann teilweise sagen, ich habe euch das informiert und die anderen haben schon alle gebracht, aber ihr habt es noch nicht gebracht, ja, weil wir die Standards einer ordentlichen, seriösen journalistischen Arbeit einhalten wollen und es nur dann veröffentlichen, wenn es auch logisch überprüfbar ist, also die Daten valide sind. Das ist ordentlich und anders darf es auch nicht sein. Und deshalb kann es sein, dass wir manchmal ein bisschen zurückhängen, aber dafür ist unsere Fehlerquote auch sehr gering.
Ja, so. Und jetzt gibt es, also vielleicht noch ein Hinweis von mir, weil du hast vorhin gesagt, ihr müsst euch da selber durchwühlen, bis ihr herausfindet, was ist Dichtung, was ist Wahrheit, was könnte in die Richtung gehen. Wie macht man das? Man steht vor einem Meer von Fakten. Und so wie du vorhin genau erläutert hast, wie es läuft, dass nämlich entsprechende Regierungsstellen sagen, wir geben jetzt vor, was ihr zu denken und zu glauben habt, indem wir auch mit den Mainstream-Medien abgleichen, wie ein Wording, ein Narrativ aufgebaut wird. Und ihr aber innerlich spürt, Mensch, da kann doch was nicht stimmen, das ist doch nicht logisch, da passt doch was nicht. Oder wenn wir jetzt diese Zahlen hier vorlesen, Hunderte von Prozent Erhöhung schwerer Krankheiten nach der Spritze. Da ist ja dann mal irgendwann ein Punkt erreicht, wo jeder einigermaßen logisch denkende Mensch sagt, hier stimmt doch was nicht. Die Tatsache, dass die Medien darüber nicht schreiben und nicht berichten, also die Mainstreamer, und auch in Berlin darüber nichts verlautet wird, das sagt ja noch gar nichts. Das heißt doch nicht, dass ihr deswegen nicht selber denken sollt. Und jetzt kommen wir zu den drei Bänden im Lichte der Wahrheit, die wir hier immer wieder empfehlen, wenn jemand versuchen möchte, durch das Dickicht durchzusteigen, um das Licht der Wahrheit zu sehen. Und so heißen die ja auch im Lichte der Wahrheit von Abdroschin, die drei Bände. Hier wird uns genau erklärt, was der Unterschied ist zwischen unserem Verstand und unserer Empfindung. Und die Empfindung ist das innere Bauchgefühl, das uns warnt, das sagt, hey, das ist nicht mehr logisch, da kann etwas nicht stimmen. Da aber die Menschheit in den letzten Hunderten und ja, wahrscheinlich tausenden Jahren aus dieser Balance herausgetreten ist und nicht mehr in der Lage ist, diese innere Stimme erklingen zu lassen, sondern sich rein nur noch materialistisch steuern lässt und sagt, ja, wenn die das sagen, Hauptsache mein Geld kommt, und damit sich selber abschneiden von Wahrheit, dann ist es eben sehr schwer, wieder in diese Mitte zu kommen. Mit diesen Bänden kann man es trainieren. Also wir trainieren es ja auch immer wieder, indem wir bei allen Meldungen, Andreas und ich tun fast nichts anderes, als den ganzen Tag über die Dinge zu diskutieren. Das Gute ist, es passt, weil wir es beide gerne machen und uns das auch beide weiterbringt. Aber es geht oft um die Frage, was spürst du denn eigentlich? Kann das sein? Wie kann ein solcher Fall wirklich laufen?
Ja, und das ist die gute alte Frage nach dem Unterschied zwischen Verstand und Geist. Und ich bin auch jemand, der über Jahre stark verstandesüberzüchtet wurde durch Ausbildung, durch meine persönliche Ausrichtung und dadurch langsam aber sicher in eine geistige Behinderung geriet. Und diese geistige Behinderung musste ich wieder versuchen aufzubrechen und habe mir quasi durch die Bücher eine neue Biografie angelegt und habe festgestellt, der Geist oder die geistige Sichtweise ersetzt nicht die Verstandessichtweise, sondern sie macht sie erst logisch. Ich kann den Verstand überhaupt nicht verstehen, wenn ich es geistig nicht auch beleuchte. Das heißt, ich muss, wenn ich einen 8-Zylinder habe, auch auf 8 Zylindern fahren bei meinem Wagen und sollte nicht 4 Zylinder einfach abschalten, dann fahre ich nur auf halber Kraft, um es mal männlich auszudrücken. Und was ich festgestellt habe, das, was du als Bauchgefühl beschreibst, ist nichts anderes als ein wirkliches Messinstrument. Und dieses Messinstrument, das kann man wie ein Geigerzähler oder irgendein anderes Gerät mit einem Zeiger auf einer Skala, kann man das einsetzen. Man muss es wieder lernen. Ich habe das jetzt wieder gelernt und bin sehr froh darüber. Natürlich nicht, indem ich jetzt den Verstand abschalte und ersetze durch Gefühl und durch Bauch, denn dann macht man nämlich auch denselben Fehler, bloß in die andere Richtung. Nein, indem man wirklich die saubere Koordination zwischen Verstand, nämlich der Verstand ist das Werkzeug, und dem Geist, das ist die Führung des Werkzeugs, und ein Werkzeug braucht immer einen Führer. Führer darf man nicht mehr sagen, einen Steuerer, einen Aufsichtsrat. Ja, und das bedeutet, der Geist sollte oberhalb des Werkzeugs sein und nicht unterhalb des Werkzeugs. Deshalb, wenn die Leute sagen, wir brauchen einen gesunden Menschenverstand oder wir brauchen mehr Logik im Sinne des Verstandes, dann ist das falsch. Logik heißt übrigens griechisch Logos, das Wort, und heißt auch Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir diese Zusammenhänge auch immer aus einer Vogelperspektive beobachten und dabei den Verstand trotzdem messerscharf einzusetzen versuchen.
Also gesunder Menschenverstand ist schon richtig, Denn gesunder Menschenverstand heißt, dass er ja im Abgleich ist mit dem Geist. Dann ist es gesund. Also insofern stimmt diese Terminologie schon, aber man muss natürlich ergänzend immer daran denken, dass der Geist drüber steht.
Ja, ich will einfach nur den Verstand, ob gesund oder nicht, nicht isoliert vom Geist sehen. Und deshalb finde ich es so wichtig, weil die meisten Menschen glauben, wenn einer geistig rege ist, dass er schnell denken kann, verstandesmäßig hochentwickelt ist. Nein, das hat mit einer verstandesmäßig hochentwickelten Situation oder mit einer hohen Bildung überhaupt nichts zu tun. Es können Menschen relativ ungebildet sein im Rahmen der Bildungsstrukturen, die wir haben, also wenig studiert haben oder sonst was, die sind geistig hochrege und es gibt hochgebildete Menschen mit Professorentiteln, die sind geistig völlig verarmt und auch zum Teil dadurch natürlich dumm. Denn man kann nicht intelligent sein, wenn man den Geist ausschaltet, nur auf der Verstandesebene fährt. Das sehen wir ja extrem ausgeprägt, wenn ich mir alleine die Funktionäre ansehe der momentanen Corona-Politik.
Ja, da fragt man sich, wir kommen auch gleich zu Herrn Drosten, aber wir sind vorher noch bei einer Meldung, die auch für mich eine Sensation ist. Also rein journalistisch ein Mega-Hammer. Und zwar ist ja vor 2 Tagen veröffentlicht worden eine Untersuchung von Wirtschaftswissenschaftlern der Johns Hopkins Universität. Und die hat ergeben, dass Covid-Lockdowns die Zahl der Todesfälle durch Viren nur um 0,2% senken. Das heißt, diese Lockdowns und das Weisen die im Einzelnen nach sind völlig überflüssig und unnötig gewesen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was diese Lockdowns weltweit nach sich gezogen haben, nämlich genau das, was Klaus Schwab schon im Juli 2020 in seinem Buch The Great Reset veröffentlicht und prophezeit hat, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, ganze Länder werden zusammenbrechen, die Leute werden verarmen, die werden hungern, auch die reicheren Länder werden in diese Situation kommen. Es wird euch richtig schlecht gehen. Das hat er da ja alles geschrieben. Und nun ist es ausgerechnet die Johns Hopkins Universität, die ja am Anfang diese ganzen Narrative mit aufgebaut hat. Deswegen auch hier Obacht geben, aber nun wollen wir erstmal uns die Ergebnisse ansehen. Es kann ja auch sein, dass das hier weiterführende Maßnahmen mit sich bringt. So, und die Daily Mail, das ist eine britische Tageszeitung, die wir hier oft drin haben, weil die sehr umfangreich, sehr breitflächig, was die Themenauswahl betrifft, sind. Und mir gefällt das eigentlich, wie die auch kritisch sind. Und die haben das gebracht und haben gesagt, haben auch groß gefragt in der Überschrift, ja, waren jetzt die Lockdown-Maßnahmen alle überflüssig? Und jetzt hat die Daily Mail mehrere Artikel veröffentlicht, völlig fertig. Vielleicht unter der Überschrift, die Krähen fangen an, einander die Augen auszuhacken. Nämlich, da heißt es, dass der Bericht dieser Wirtschaftswissenschaftler der Johns Hopkins Universität nicht abgebildet wurde im Mainstream. Und zwar, erstmal haben sie sich vorgenommen, die britischen Medien, und haben gesagt, Sky News, BBC, der Guardian, den ja in der Vergangenheit vorgeworfen wurde, in der Covid-Berichterstattung eine Pro-Lockdown-Haltung einzunehmen. Die haben den Bericht nicht auch aufgegriffen, aber auch eine ganze Reihe anderer nationaler Zeitungen, darunter The Times, The Sun, berichteten nicht über den Bericht. Lediglich, wie es hier heißt, der Daily Telegraph und Daily Express und eben Daily Mail. Und heute haben sie veröffentlicht, dass auch die amerikanischen Medien, die Mainstream-Medien, diese Studie überhaupt nicht erwähnt hätten. Und wer ist dabei? Die New York Times, die Washington Post, ABC, NBC und CBS, alle haben versäumt, diese Geschichte zu bringen. Sie haben sie ignoriert, weil sie ihr eigenes Narrativ geschrieben haben, schreibt die Daily Mail. Und einer der Professoren an der Johns Hopkins Universität, Dr. Martin Marquet, der hat am Mittwoch die Medien dafür kritisiert und gewarnt, dass sie möglicherweise bereits ihre eigene Geschichte über die Wirksamkeit der Covid-Sperren geschrieben haben. Und ich möchte es nochmal erwähnen, weltweit Wirtschaftseinbrüche unvorstellbarer Art. Andreas Thema ist immer der Mittelstand zum Beispiel in Deutschland, der derzeit ausradiert wird. Und dann dieses Ergebnis hier.
Naja, und ich finde das schon interessant, dass die Johns Hopkins Universität da noch eine Senkung von auch nur 0,2 noch darstellt. Denn ich halte diese Zahl natürlich für absolut schwer nachvollziehbar und absurd. Wahrscheinlich, hier wird ganz deutlich geschrieben, es handelt sich um eine Nullnummer und wahrscheinlich sind sogar mehr Menschen dadurch gestorben, wenn die noch versucht haben, mit ihren Manipulationen auf 0,2 Senkung zu kommen. Denn wie will man das schaffen? Die 0,2 suggerieren bei dem normalen Bürger eventuell 0,2% der Menschheit, die dann nicht vom Todesfallrisiko bedroht sind. Also es geht aber um 0,2% der Covid-Toten. Nun werden die Covid-Toten aber an und mit an Covid-Verstorbene gerechnet. Also wenn wir die jetzt nochmal rausnehmen, die mit Covid verstorben sind, also wenn einer zum Beispiel durch einen Flugzeugabsturz gestorben ist beispielsweise, aber hatte ein Covid-Virus, gilt er als Covid-Patient, nehmen wir die runter, dann können wir ja große Teile, den weit größeren Teil der Todesfälle wieder rausnehmen. Und wenn man da noch 0,2% irgendwie rausnimmt, bastelt, von denen, dann wage ich das mal zu bezweifeln. Man kann ja also sagen, es ist eine Nullnummer. Die haben überhaupt nichts gebracht. Ich glaube sogar, sie haben eher Schäden verursacht, wenn man nämlich tatsächlich sich beschäftigt mit zum Beispiel Selbstmorden, die entstanden sind, weil Menschen in der Einsamkeit kaputt gegangen sind und gesagt haben, ich kann meine Enkel nicht mehr sehen, ich setze meinem Leben ein Ende. Also in der Haut dieser Corona-Politiker möchte ich auch nicht stecken, denn das, man darf nicht vergessen, was man sich da an karmische Schäden auflädt, auch für die Zeit, nachdem man dann eben halt hinübergegangen ist. Also das sind schon wirklich gewaltige Dinge. Ja, und dass die Medien darüber nicht berichten, das zeigt natürlich jetzt, wie die Medien laufen. Sie arbeiten ganz klar nach Vorgaben der Pharma und der entsprechenden politischen Regime, die dort entsprechend eingesetzt wurden. Interessanterweise sagen dieselben über Russland beispielsweise, dass dort die journalistischen Arbeiten mehr oder weniger politisch gesteuert sind. Und genau andersrum wird natürlich ein Schuh raus. Also hier fliegen die Dinger eigentlich alle um die Ohren, die Medienstrukturen versagen eben. Es ist nichts Neues.
Lass uns den 4. Februar 2022 als Tag der Enthüllung, Lungen, also Plural, benennen. Ja, und ich bin hier gerade mal in die News, was deutschsprachige Medien angeht, zum Thema Johns Hopkins Studie Lockdown, da wird zuweilen drüber berichtet, aber auch anders. Also gut, der SWR hat vor 2 Tagen darüber berichtet in der Überschrift, was haben die Lockdowns gebracht? Das ist etwas, könnte mich interessieren, aber wenn da stehen würde, die Lockdowns haben gar nichts gebracht, hat eine Studie ergeben, würde ich da natürlich schneller reinschauen. Dann Wochenblatt, die Zeitung für alle, schreibt, kaum Menschenleben gerettet, Frage, Lockdown-Studie in der Kritik. Das heißt, da wird es schon umgedreht und da heißt es, ja, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen mit dieser Johns Hopkins Studie. Also sie wird angezweifelt. Dann Nürnberger Nachrichten schreiben, umstrittene Studie im Faktencheck. Waren Lockdowns wirklich sinnlos? Dann Extrem News, na gut, das ist ein alternatives Portal. Die schreiben natürlich, dass Lockdown und Schulschließungen überflüssig waren. Dann RTL meldet Johns Hopkins Universitätsstudie, Lockdowns haben kaum Leben gerettet. Also da scheint, ich kann da jetzt nicht im Einzelnen reingucken. Dann hier NTV zum Beispiel schreibt über die Lockdown-Studie, dass die bei Experten auf Kritik stößt, wörtlich nicht übermäßig überzeugend. Also, was nicht sein kann, das darf denn auch nicht sein.
Ja, ich denke, dass diese selben Mainstream-Medien damals, als die Johns Hopkins Universität gesagt hat, wir müssen alles dicht machen, alle Masken tragen und alle werden in Massen sterben, dass da ganz viele hochrangigste Wissenschaftler gesagt haben, das ist dummes Zeug, das stimmt so nicht. Und ich denke da an den Herrn Dr. Wodak, der ja auch eine sehr einfache, allgemeinverständliche Sprache spricht, als wirklich ganz hochrangiger Arzt und Spezialist und Wissenschaftler. Oder an Herrn Professor Bagdi beispielsweise aus Wiesbaden kam er, glaube ich. Also das sind, oder Mainz war es, und das sind also ganz hochrangige gewesen, aber da hat keiner geschrieben, dass hochrangige Wissenschaftler sagen, halt, stopp, und haben gesagt, das sind umstrittene Studien. Umstrittene Studien sind es jetzt erst, wo es gegen die Pharmainteressen läuft, und es wird nicht darüber diskutiert, wenn es in Richtung der Pharmainteressen läuft. Und daraus kann man doch irgendwie ableiten, sind die Medien auch pharmagesteuert? Und dann kann man weitergehen, wie kann die Pharmaindustrie die Medien dann steuern? Naja gut, das geht natürlich über Anzeigen oder durch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen, auch von Philanthropen, die wiederum selbst oder selbsternannte Philanthropen, die dann selbst in der Pharmaindustrie investiert sind und etwas davon haben. Und natürlich auch die angeschlossenen Regierungen, die sehr stark geprägt werden von diesen Großkonzernen. Also das ist alles ganz einfach völlig klar vor uns.
Es ist immer wieder Anlass für mich, eigentlich in innere Fassungslosigkeit zu versinken. Aber das sind jetzt hier alles Beispiele, an denen man erkennen kann, dass man nur seiner inneren Empfindung folgen muss, um zu erkennen, was kann hier richtig und was kann hier falsch sein. Also gerade was du gesagt hast, damals, als Johns Hopkins losgelegt hat, jeden Tag haben wir ja die Dashboards gesehen mit den Zahlen. Das ist bei Tagesschau und heute und bei allen, und die ganzen Portale der Zeitungen hatten das im Internet immer auf Seite 1. Und dann wurden die Farben immer noch kräftiger und es wurde dunkelrot und eigentlich waren sie alle schon am Sterben so ungefähr. Also als es diente zur Panikschürerei, da waren sie alle fein vorne in der ersten Reihe dabei. Ich habe es gesagt, es ist der Tag der Enthüllungen. Herr Drosten, du hast ihn vorhin schon genannt, Andreas, der hat wohl ziemliche Probleme jetzt. Denn der Professor Dr. Roland Wiesendanger, der macht ihm richtig Ärger. Das ist ein renommierter Hamburger Nanowissenschaftler von der Universität Hamburg. Und dieser Mann ruht offenbar nicht eher, bis diese Narrative ins Stürzen kommen. Und wir dürfen solchen Menschen einfach zutiefst dankbar sein, weil wir natürlich ahnen, was ihnen so nebenbei alles zustößt und passiert und was ihnen angedroht wird und wie sie ausgegrenzt und beschimpft werden. Das ist das, was wir hier alle erleben, die wir im Geiste zum Teil vereint sind. Und Professor Roland Wiesendanger, der hat keinen Zweifel daran, dass die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus auf die Forschung zurückzuführen ist, dass sie künstlichen Ursprungs ist und dass sie aus Wuhan stammt. Und er wirft Christian Drosten, um den es ja in den letzten Wochen auch tatsächlich sehr ruhig geworden ist, dem wirft er vor, Teil einer Vertuschungskampagne zu sein. Und ich möchte da mal, ihr habt das bestimmt schon am Rande mitbekommen und jetzt hat auch Cicero dieses Thema nochmal aufgegriffen. Auf jeden Fall kam schon relativ früh im Zuge der beginnenden Mikrobenkrise der Verdacht auf, dass ein Laborunfall zum Ausbruch von SARS-CoV-2 geführt haben könnte. Und dann wurde aber diese These sehr schnell ad acta gelegt. Du kannst dich erinnern, wir haben damals auch darüber diskutiert, offen. Und haben gesagt, wir wissen es nicht, könnte sein, könnte nicht sein. Aber wer darüber diskutiert hat, der ist ja sehr schnell zum Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden. Und zu viel von diesen Vorwürfen kann man auch nicht aushalten, vor allem, wenn man einfach inhaltlich zu wenig Ahnung hat, wie wir beide. Wir sind hier keine Mikrobenexperten. Und es heißt jetzt hier weiter, in der Studie zum Ursprung der Coronavirus-Pandemie kam Studienleiter Wiesendanger und seine Kollegen zu dem Ergebnis, dass sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall am Virologischen Institut der Stadt Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie sprechen. Man habe zahlreiche und schwerwiegende Indizien zusammengetragen und über den Ursprung des neuartigen Virus lägen bis heute keine wissenschaftsbasierten Beweise im strikten Sinne vor. Und das sind natürlich Aussagen mit hoher Brisanz, denn es war niemand geringerer als der seit Beginn der Mikrobenkrise zu einiger Prominenz gelangte Christian Drosten, der immer an der Seite von Frau Merkel stand oder von Herrn Spahn oder von Herrn Wieler und der diese These sehr früh ausgeschlossen hatte, dass das auch durch menschliches Versagen freigesetzt worden sein könnte, das Virus. Und nun heißt es hier, in einem Bericht, von wem ist der eigentlich, das möchte ich natürlich der Ordnung halber sagen, das sind die Russen, rt.com hat das veröffentlicht und da heißt es weiter, es waren dann jedoch unter anderem auch die an die Öffentlichkeit gelangten E-Mails des medizinischen Beraters der US-Regierung Anthony Fauci, die für Aufsehen sorgten und Fragen aufwarfen. Hintergrund war eine Telefonkonferenz von knapp einem Dutzend Wissenschaftlern am 1. Februar 2020, also vor 2 Jahren, bei der die Labortheorie diskutiert wurde. Drosten war auch zugeschaltet und die Transkripte zeigten demzufolge, dass die Wissenschaftler zwar insgeheim besorgt waren wegen eines möglichen Laborursprungs, ihn in der Öffentlichkeit aber verworfen haben. Andreas, und da sind wir jetzt wieder bei einer Frage der Verantwortung. Also wir haben gerade gehört, Johns Hopkins sagt, diese ganzen Lockdown-Maßnahmen haben nichts gebracht, was viele Tote gebracht hat, Kollateralschäden und Zusammenbrüche ganzer großer Wirtschaften. Und hier geht es jetzt natürlich auch in erster Linie um die Gesundheit der Menschen, um eine, wie es für mich jetzt sich anfühlt, Fahrlässigkeit, mit solchen Fakten so umzugehen.
Naja, es klingt ja schon so ein bisschen so, wenn Herr Fauci da seine 12 Wissenschaftler zuschaltet und wir heute wissen, was Herr Fauci offenbar für Ambitionen hatte, und zwar über seine Investitionen und auch über seine Unwahrheiten, Belügungen des Kongresses und so weiter, dass er bei dieser Gruppe, zu denen auch Herr Drosten offenbar gehörte, dass sich da der Verdacht zumindest auflegt, dass man, da könnte es um Komplizen handeln, mit denen er dort gesprochen hatte. Das heißt, die Frage muss geklärt werden, ist Herr Drosten ein Komplize eines Herrn Fauci und ist Herr Fauci kriminell und kommt er vielleicht sogar ins Gefängnis? Und daraus ergeben sich ja Gedankenstrukturen. Ich versuche mich auf diese Dinge immer so ein bisschen zu fokussieren und zu sagen, okay, in welche Richtung kann das gehen? Und wenn es heißt, man hat also diesen Ursprung aus dem Labor mehr oder weniger unterdrückt vor der Öffentlichkeit, aus irgendwelchen Gründen, die vermutlich auch der Pharmaindustrie gedient haben, dann wird das Ding natürlich schon ein bisschen heiß und das ist nicht einfach nur eine schlampige Arbeit, sondern vielleicht sogar eine kriminelle Motivation. Das ist natürlich, es gilt die Unschuldsvermutung, aber auf jeden Fall ein Punkt, den man juristisch untersuchen sollte.
Es heißt hier in dem Bericht weiter, Fauci hatte die Gain-of-Function-Forschung in Wuhan, also das ist ja diese Forschung, dass das vom Tier auf den Mensch übertragen werden kann, in Wuhan vor dem US-Kongress wiederholt bestritten. Es steht jetzt hier auch, der Begriff Gain-of-Function-Forschung bezieht sich auf die Modifizierung und Erhöhung der Übertragbarkeit tierischer Viren, um deren Wirkung auf den Mensch besser untersuchen zu können. Und hier kommt jetzt laut Professor Wiesendanger, der Leiter der Virologie an der Berliner Charité, wieder ins Spiel. Wörtlich, Herr Drosten war in der ganzen Diskussion um die Gain-of-Function-Forschung immer im Lager derjenigen, die gesagt haben, dass virologische Forschung frei von staatlichen Regularien sein muss, dass in der Wissenschaft alles selbst geregelt werden kann und genügend Selbsteinsicht herrsche. Zitat Ende. Drosten habe sich dafür eingesetzt, dass die entsprechende Forschung möglichst nicht reglementiert werde und sei daher unter anderem als Mitbegründer der Initiative Scientists for Science deutlich hervorgetreten, also die Wissenschaft für Wissenschaftler für Wissenschaft. Letzten Endes habe sich der Ansatz durchgesetzt mit, wie man jetzt vermutet, fatalen Folgen, sagt der Experte. Und wenn klar gewesen wäre, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor stammt, wörtlich, dann wäre das für die Virologie gleichzusetzen mit Ereignissen wie Hiroshima, Tschernobyl oder Fukushima.
Wow, und damit ist es ganz deutlich geworden, wenn hier solche Begriffe wie Hiroshima beispielsweise gefahren werden, dann handelt es sich also quasi um einen Krieg. Und zwar ein Krieg gegen die Menschen, finanziert von dem obersten Gesundheitsschützer der USA, Herrn Dr. Fauci, in Verbindung weltweit mit entsprechenden unterstellten Komplizen, zu denen dann auch Herr Drosten gehören würde, wenn sich vor einem Gericht herausstellt, dass es so ist. Das ist die Vermutung, die da in dem Raum steht. Und das ist etwas, was man nochmal juristisch prüfen muss. Das ist ein schwerer Anfangsverdacht einer schwer kriminellen Handlung, nämlich eines angehenden Völkermordes. Hiroshima wird ja auch mit dem Begriff Völkermord in Verbindung gebracht. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Kleinigkeit, sondern schon ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Richter dabei auch nervös wird, wenn er das liest.
Ja, und ich muss in diesem Artikel noch zu Ende lesen und dann auch noch ganz kurz eine Stellungnahme, die jetzt ganz aktuell reingekommen ist, von Herrn Drosten besprechen mit dir, Andreas. Auf jeden Fall heißt es hier noch weiter aus dem Bericht über Herrn Wiesendanger und diese ganze Causa. Daher gelte es für beteiligte Wissenschaftler, jegliche Verdachtsmomente aus der Welt zu schaffen. Das sei der Hintergrund der Wiesendanger zufolge zwielichtigen Vorgänge. Drosten habe seinen Einfluss nicht nur auf den Social-Media-Kanälen genutzt, um Gegenstimmen als falsche und irreführende Informationen in Zweifel zu ziehen, sondern ohne Zweifel davon gewusst, dass renommierte Kollegen den Laborursprung nicht nur als Möglichkeit, sondern als wahrscheinlichste Ursache von SARS-CoV-2 angesehen haben. Dies sei durch die Fauci-E-Mails belegt und dies sei der eigentliche Skandal. Und während er andere der Verbreitung von Verschwörungstheorien bezichtige, sei es vielmehr Drosten selbst, der sich einer Verschwörung schuldig gemacht habe. Wörtlich, er betreibt die Verschwörung bzw. hat er sie betrieben, mit den anderen Virologen zusammen. Sie haben die ganze Medienwelt, die ganze Politik und auch den Teil der Wissenschaftswelt, der das nicht so genau verfolgt hat, in die Irre geführt. Was sich ereignet habe, sei eine wörtlich absolute Katastrophe und ein Angriff nicht nur auf die freie Debattenkultur, sondern auf die Demokratie als solche.
Ja, das sind schon die härtesten Geschütze, die er hier auffährt. Das bedeutet, dass also tatsächlich auch die Lüge hier eine Riesenrolle spielt, dann Unterdrückung und bestimmte Meinungsmachungen, die man dann stattfinden lässt. Die sind ja nicht einfach nur geprägt durch irgendwelche Vorteile, die man persönlich hat, sondern es handelt sich um Lügen von diesen sogenannten Wissenschaftlern wie Fauci und Drosten, die hier unterstellt werden, die einen schwersten Schaden auf Menschenleben und auch auf die Demokratie insgesamt ausgeführt haben. Also das sind schon Dimensionen. Jetzt bin ich gespannt, ob da in irgendeiner Form die Justiz darauf reagiert. Denn dieser Physiker dort aus wie heißt er nochmal? So wie noch Wanger?
Wie Wiesendanger, der ist aber kein Physiker.
Wiesendanger, ist er kein Physiker?
Nein, der ist nicht Physiker.
Ah, okay, ich dachte, okay. Der Herr Wiesendanger auf jeden Fall, wir haben ja schon über ihn gesprochen, mal vor einem Jahr war das ja schon. Erinnere mich ja gerade wieder daran, wie wir darüber geredet haben. Und da ist es ja nicht das erste Mal jetzt aufgetaucht. Und er hat ja auch eine ziemlich lückenlose Beweiskette aufgelegt, zumindest eine Indizienkette. Und ich freue mich darüber, dass er Hamburger Nanowissenschaftler, ach ja, richtig, hattest du auch gerade gesagt. Siehst du, Eva zeigt mir das gerade auf ihrem Bildschirm, ihr könnt das nicht sehen. Nanowissenschaftler ist er, ich habe natürlich wieder keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, er hat da hier also ganz deutliche Geschütze aufgefahren und das aus berufenem Munde. Und jetzt bin ich gespannt, was da passiert.
Ja, also auf jeden Fall hat sich Christian Drosten jetzt zu Wort gemeldet und eine Bühne gibt ihm das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und er sagt also unter anderem, dass zwei Nachrichtenportale dem umstrittenen Wissenschaftler Wiesendanger eine Plattform bereitet hätten. Cicero etwa, das ist ja wirklich ein renommiertes Debattenkulturmagazin, Cicero biete einem Extremcharakter die Bühne und provoziere persönliche Angriffe gegen mich, also jetzt wörtlich gegen mich, durch suggestive Fragen, hat Drosten auf Twitter geschrieben. Antworten werden im Andeutungs- und Wertungsbereich stehen gelassen, belastbaren Tatsachenbehauptungen ausgewichen. Das ist kein Interview, sondern ein Vorkommnis. Er scheint beleidigt.
Ja, da fühlt sich also jemand mächtig auf den Schlips getreten und die Art und Weise, wie er darauf reagiert, also nicht souverän nach dem Motto, lass den Spinner mal reden. Er muss schon ziemliche Geschütze auffahren, denn dieser Wissenschaftler aus Hamburg ist eben nicht irgendjemand. Und Cicero ist auch nicht irgendetwas, sondern hier wird Klartext gesprochen. Und mich würde vielleicht viel mehr interessieren, wie er denn die Vorwürfe entkräftet und nicht versucht, jetzt den Wiesendanger mehr oder weniger in Zweifel zu ziehen. Und wenn einer so argumentiert nach dem Motto, zweifelhafte Blätter, zweifelhafte Fragen und ein zweifelhafter, umstrittener Wissenschaftler, dann steht einer mit dem Hintern an der Wand und weiß offenbar argumentativ nichts mehr zu sagen.
Ja, und er gleitet jetzt tatsächlich offenbar ab in das Reich der Verschwörungstheorien, denn Cicero ist nicht das einzige Magazin, das über diese Causa so offen berichtet hat, sondern auch die Neue Zürcher Zeitung. Und da wäre ich denn mal vorsichtig. Und die haben nämlich nachgelegt haben eben auch sehr kritisch berichtet. Da ging es also um genau diese Wiesendanger-Darstellung. Und man hat halt offen berichtet, dass die Herkunft von SARS-CoV-2 umstritten ist. Und hat er dann nachgelegt, der Herr Drosten, in einem Twitter-Tweet und hat gesagt, auch auffällig, in der NZZ, also Neue Zürcher Zeitung, ist zeitgleich ein bis hin zu Formulierungen inhaltsgleiches Interview erschienen. Betreibt hier jemand eine Kampagne?
Ja, also Kampagnen ist er natürlich nur gewohnt von seiner Seite gegen die Menschen, aber dass mal vielleicht irgendwelche Menschenrechtler, die sich für das Menschenrecht einsetzen, und so kann man das hier interpretieren, dass die eine Kampagne gegen die Funktionäre starten, das ist man natürlich nicht gewohnt und deshalb ist er offenbar so auch aus dem Häuschen.
Ja, hier wird's nochmal zusammengefasst beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. In den Interviews mit Cicero und der Neuen Zürcher Zeitung geht es um eine angeblich gezielte Vertuschungskampagne über die Herkunft des Coronavirus, das sehr wahrscheinlich in einem Labor entstanden sei, wie Wiesendanger auch dort behauptete. Er warf Drosten vor, wider besseres Wissen eine Stellungnahme unterzeichnet zu haben, die einen Laborunfall ausschließe. Mir kommt das jetzt so ein bisschen vor, du hast gerade gesagt, du bist gespannt, wie Drosten das widerlegt. Er widerlegt nicht, er greift einfach an und sagt, ihr führt eine Kampagne gegen mich durch. Er erstellt also eine Art Verschwörungstheorie, maßregelt die Arbeit der Medien, um sich inhaltlich überhaupt nicht in die Verantwortung zu begeben.
Ja, das ist ja das typische Phänomen, was man hat im Mainstream, wenn man auffliegt gerade, dass man dann auf gar keinen Fall anfängt, sich in die Themen reinzubringen, auf gar keinen Fall in eine sachliche Diskussion, sondern man pöbelt und diffamiert. Das kennen wir ja auch, das kennt Herr Professor Bakti, das kennt Herr Dr. Wodak beispielsweise auch. Da geht es dann nicht mehr um das, was Sie sagen, sondern nur noch um die Person an sich und dann wird diffamiert. Wir kennen das ja auch, wenn wir uns hier beispielsweise oder wir von der Wissensmanufaktur Plan B und so weiter, da war es dann damals übrigens, als wir rauskamen 2011 mit dem Plan B als alternatives Wirtschaftsmodell, da waren wir linkssozialistisch. Also man hat uns also das Linke unterstellt. Dann wurde es irgendwann durch den Zeitgeist verändert und wir waren plötzlich rechtsextrem, nachdem wir vorher linksextrem waren. Auf jeden Fall ging es niemals um das Thema an sich, was wir beschrieben haben, sondern es geht darum, dass die Quellen mehr oder weniger diffamiert werden. Und wenn man schafft, eine Quelle zu diffamieren, braucht man sich ja mit seinen Thesen nicht mehr auseinandersetzen, weil das ist ja ein ganz doofer. So einfach funktioniert das Ganze.
Ja, selber lachen alle Kälber. Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt zum Schluss hier, das möchte ich nicht vorenthalten, es ist indes nicht das erste Mal, dass Drosten Kritik an der Berichterstattung zu Corona übt. Bei der Verleihung des Hans-Joachim-Friedrichs-Preises für Fernsehjournalismus im November forderte der bekannte Experte die deutschen Medien zu einer kritischen Reflexion ihrer Arbeit in der Corona-Pandemie auf. Wörtlich, wir werden noch lange zu knabbern haben an der Aufarbeitung der Pandemie. Eine Nachbesinnung ist nicht nur in der Politik und der Wissenschaft, sondern unbedingt auch im Journalismus nötig, sagte Drosten damals. Unsere Realität ist das, was die Medien uns spiegeln. Und hier liege eine immense Verantwortung.
Ja, so kann man das eben halt auch dann darstellen. Das ist die ganz einfache Form. Aber Gnade, man fängt dann tatsächlich an, die Dinge zu hinterfragen. Dann muss man natürlich ganz schnell wieder runter von diesem Trip.
Ganz kurz noch zusammengefasst, 13 Länder in Europa heben die Covid-Beschränkungen auf. Israel schafft den grünen Pass ab. Also ganz kurz, Schweden, die Schweiz, Dänemark, Norwegen, Finnland, Irland, Niederlande, Italien, Litauen, Frankreich und Großbritannien haben angekündigt, die Covid-Beschränkungen aufzuheben, die Länder wieder zu öffnen. Auch Italien, Frankreich, Norwegen, Litauen und Finnland lockern die Beschränkungen, das berichtet Bloomberg. Tschechien hebt die 2G-Regel und die Testpflicht auf und so weiter und so fort. Auch in Neuseeland spricht man über Aufhebung der Quarantänebestimmungen unter der Überschrift "Irgendwann müssen wir mit dem Leben weitermachen". Andreas, ganz kurz noch, man wird ja fast schon wieder misstrauisch, wenn jetzt schon wieder flächendeckend alle das Gleiche sagen und sagen, wir machen auf. Ist es jetzt ein Zustand von Hammer und Dance? Und sind wir jetzt gerade wieder, werden wir wieder in den Dance-Bereich geführt? Man weiß es nicht.
Ja, so wollen sie es auf jeden Fall, Hammer and Dance. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Menschen, die normalen Menschen sind mit Herz und Verstand und mit Ethik und mit Moral besser bestückt als die Führer in den großen Strukturen der Regierungen, der Politik und der Kapitalsammelbecken. Und das ist das Problem, wenn man die entsprechende Möglichkeit hat, nicht mit Empathie sich mit den Menschen auseinanderzusetzen, dass einem da ein paar Gene einfach fehlen, dann kann man sich gar nicht vorstellen, dass andere Menschen das haben. Und diese Fehleinschätzung könnte diesen Herrschaften dort oben wirklich auf die Füße fallen, weil immer mehr Menschen sagen, stopp, und jetzt rückt diese Menschheitsfamilie zusammen. Ein Begriff, den, Daniele Ganser aus der Schweiz, der tolle Historiker, geprägt hat und der von vielen auch jetzt übernommen wird.
Ja, und ihr habt sicherlich auch mitbekommen, was hier in der Medienwelt zwischen Deutschland und Russland abläuft, nämlich Deutschland hat RT, Russia Today, die Sendelizenz entzogen. Das heißt, erst hieß es, der YouTube-Kanal wird dicht gemacht und wurde dicht gemacht und jetzt heißt es, sie sollen überhaupt nicht mehr senden. Und Russland hat jetzt gegen reagiert und hat gesagt, Deutsche Welle hat bei uns nichts mehr zu suchen. Wir lassen hier die Journalisten nicht mehr arbeiten aus Deutschland. Andreas, auch das sind ja Zeichen dafür, wie verquer es mit der Pressefreiheit wirklich ist.
Ja, es wird immer schwieriger und die Worte sprechen da ganz klare Informationen, die darüber gebracht werden. Und wenn wir sehen, dass RT und Deutschlandwelle mehr oder weniger völlig unterschiedlich gesehen werden, weil die Deutschlandwelle ist ja völlig empört jetzt über diese russischen Maßnahmen, weil sie sagen, ja, das ist ja nicht vergleichbar mit RT, die sind ja politisch motiviert, das ist ja gar keine freie Presse. Und wir von der Deutschen Welle, wir sind ja völlig frei und objektiv. Und daran merkt man natürlich auch, wie verquast mittlerweile die Gehirnzellen mittlerweile sind, dass man überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, wie tatsächlich die Machtstrukturen durch alle dieser Medienanstalten durchwirken und überhaupt keiner mehr objektiv ist.
Alles dient dazu, dass diese Systeme irgendwann in sich zusammenbrechen und nur so kann auch was Neues und endlich Richtiges emporwachsen. Letztes politisches Thema, Andreas, hat auch noch in gewisser Weise was mit den Medien zu tun. Facebook rumpelt und wackelt und es brodelt dort, denn die Meta-Aktie, so heißt ja jetzt die Facebook-Aktie, ist um 26% abgestürzt gestern am Donnerstag. Und da sind viele Milliarden an Börsenwert futsch. Erstmal, wie viele sind es eigentlich und wo kommt das her? Was passiert da gerade?
Naja, ich hätte da eigentlich jetzt ganz viel zu sagen, aber ich mache das jetzt doch relativ kurz bei der Geschichte. Aber die Meta-Aktie ist also abgestürzt und zwar nicht nur gestern, sondern die gesamten Big-Tech-Konzerne sind davon getroffen. Also im letzten Monat ist Facebook insgesamt um knapp 30% zusammengebrochen, aber auch Apple zum Beispiel ist mit 4% im Minus. Das sind keine Kleinigkeiten. Microsoft mit 8,5% im Minus. Das könnten auch die nächsten sein, die mal runterstürzen. Aber nehmen wir mal auch uns den großen Amazon-Konzern an, der mit minus 17% jetzt notiert. Das sind natürlich schon Größenordnung, das alles in den letzten 4 Wochen. Also Facebook hat das Problem, dass die Zahl der aktiven Mitglieder allein in den letzten 3 Monaten um 1 Million gesunken ist. Und die Alarmsignale, die häufen sich jetzt in ganz vielen Bereichen. Der Rückgang der Zahl übrigens der Nutzungen, der wirkt vielleicht erstmal gar nicht so groß. Aber die Börse erkennt hier die Gefahr einer Lawine, einer Exponentialfunktion und viele Investoren steigen jetzt aus. Also das könnte ein großes Problem sein. Zum Facebook-Konzern, also zum Meta-Konzern, so heißt es ja, zählen ja auch WhatsApp und Instagram. Die gehören auch mit dazu. Auch hier fiel also das Plus der neuen Nutzer ungewöhnlich niedrig aus. Also es gibt dann natürlich dann Argumentationen von Herrn Zuckerberg, der sagt, das liegt dann an solchen Konkurrenten wie TikTok mit den Video-Apps und so weiter. Man will da jetzt technisch nachziehen, was natürlich eine gewisse Zeit dauern wird und die Erlöse drücken wird. Das sind aber alles die systemischen Argumentationen. Ich glaube, hier gibt es den Jürgen Molnar beispielsweise. Der ist Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets und der sagt, die Zahlen und der Ausblick deuten darauf hin, dass der gesamte Meta-Konzern sich auf dem berühmten absteigenden Ast befinden könnte. Das sagt ein Experte. Also aus meiner Sicht ist es so, real sieht es so aus, dass die steigende Zahl der aufwachenden Menschen, die Zensur wirklich satt haben und jetzt objektive Informationen haben wollen, dass die schlicht und ergreifend aussteigen. Nicht nur wir, und ich war selbst nie im Facebook, aber zum Beispiel WhatsApp war ich mal drin, da bin ich schon im Februar ausgestiegen. Ich glaube, die Leute wollen das nicht mehr. Sie merken, dass zensiert wird und sie wollen nicht mehr gedacht werden. Sie brauchen keine Vordenker, sondern wollen sich selbst frei entwickeln. Und ich glaube, diese Big-Tech-Konzerne könnten sich ganz schnell in einer Lawine plötzlich nach unten entwickeln. Und das ist auch die große Chance, wie wir immer wieder sagen, stabil durch den Wandel zu kommen. Wir müssen nur durchhalten. Alle Dinge fliegen auf. Denn Facebook und all diese großen, auch Big-Tech-Konzerne, haben ja dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Manipulation von der Johns Hopkins Universität, die Manipulation von Fauci und die Manipulation von Drosten und Konsorten mehr oder weniger Usus gemacht wurden. Und jeder, der gesagt hatte, halt Moment, ich sehe das anders, da stimmt was nicht, das wurde unter medizinische Falschinformation schlicht und ergreifend rausgenommen. Also ganz ehrlich jetzt, ich habe mit Facebook auch nichts mehr zu tun und ich würde mir auch kein Apple iPhone mehr kaufen. All diese Dinge laufen eben halt jetzt nach oben wie die klärende Brühe. Und wenn wir diesen größten Skandal sehen, den wir vorhin besprochen haben, nämlich mit dem amerikanischen Militär, die Dinge jetzt nach außen tragen, dann sehen wir uns, wo wir uns momentan bewegen. Und es könnte gut sein, dass die Big Tech Konzerne sich jetzt zeitnah in einem freien Fall bewegen. Auf jeden Fall wird das jetzt sehr rumpelig, dieser Weg.
Ja, der Telegram-Betreiber Pavel Durov, der hat sich ja gestern oder vorgestern geäußert und hatte eine Meldung an Telegram-Nutzer geschickt. Und da ist er auf diese Sicherheitslücken eingegangen bei WhatsApp. Und vielleicht hat das ja auch etwas zu tun, dass er gerade auch auf diesen Absturz von der Facebook-Aktie mit Bezug nimmt. Er hat nämlich gesagt, Nachrichten auf WhatsApp waren jahrelang für potenzielle Angreifer offen, wie aus den jüngsten Leaks über Boldend, ein US-Startup für Cyberkriegsführung, hervorgeht. Seit der Gründung von WhatsApp gab es kaum einen Moment, in dem es sicher war. Alle paar Monate decken Forscher eine neue Sicherheitslücke in der App auf. Ich habe vor 2 Jahren ausführlich darüber geschrieben. Seitdem hat sich nichts geändert. Und weiter sagt er, es wäre schwer zu glauben, dass das technische Team von WhatsApp so konsequent inkompetent ist. Telegram, eine weitaus ausgereiftere App, hatte noch nie Sicherheitsprobleme von solchem Ausmaß.
Klare Worte, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Und ich bin keiner, der jetzt sagt, dass wir jetzt Telegram hypen, darum geht es nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern und zu sagen. Und es ist auch wichtig, dass man dagegen vorgeht, das ist ganz klar. Wenn Hass und Hetze gemacht wird, Facebook geht nicht dagegen vor, sondern sie lassen Hass und Hetze zu, solange es in ihre Richtung geht, nämlich des Systems. Und wenn das System eben halt dann kritisch angefahren wird, dann wird es eben gelöscht und zensiert. Die Leute haben einfach die Schnauze voll.
Ja, also ich kann auch nur jedem empfehlen, der einigermaßen sicher durchs Leben kommen möchte, wobei das sehr relativ alles ist, sich nicht unbedingt seine ganzen privaten Dinge über WhatsApp und Facebook auszutauschen. Ja, Andreas, es war wirklich, man kann sagen, ein Tag der Enthüllungen, das passt zum Wochenende. Wir bitten euch, bleibt fröhlich, bleibt in der Ruhe und ihr seht, die Wahrheit kommt ans Licht. Wir kommen durch dieses Nadelöhr durch, wenn wir im Gottvertrauen bleiben und schauen zu, wie die Beisitzer bei Gericht, wie alles schön ans Licht kommt.
Ja, deshalb heißt es stabil durch den Wandel.
Hast du toll gesagt.
Meine ich doch. Und jetzt warten wir auf unser Unwetter und trinken vorher noch einen Kaffee.
Wer hätte das gedacht?
Findest du mich langweilig?
Nö.
Ich denke aber auch.